Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Vier Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA und aus deutscher Sicht war das Interesse nach Phoenix verlegt, weil dort die Dallas Mavericks spielten und dort gab Dirk Nowitzki heute sein Saison-Comeback bzw. überhaupt sein Comeback. Zum ersten Mal trat er in dieser Saison auf das Parkett bei einem NBA-Spiel. Darüber müssen wir sprechen und das tue ich mit meinem Kollegen von den GoToGuys.de, mit Tom Schneider. Hallo Tom.
Hallo.
Tom, die Dallas Mavericks haben bei den Phoenix Suns gespielt. Die Phoenix Suns sind kein guter Gegner für die Mavericks. Die letzten 6 Spiele hatten sie bei den Phoenix Suns verloren. Und jetzt auch das 7. Spiel. Die Phoenix Suns gewinnen 99-89, aber wir können vermelden, Dirk Nowitzki ist zurück.
Ja, genau. Also Dirk Nowitzki hatte gestern seinen ersten Auftritt diese Saison, wenn auch nur ein kurzer, hat lediglich 6 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit und ja, hat auch erstmal langsam wieder reingefunden, sage ich mal, hat nur 2 Würfe genommen, davon aber immerhin einen getroffen, ein schöner Wurf übers Brett. Und ja, die Dallas Mavericks mussten sich bei den Suns geschlagen geben. Die Suns konnten damit jetzt ihren 5. Sieg in der Saison einheimsen in den bisherigen 29 Spielen. Und ja, die Suns haben direkt in der ersten Halbzeit schon sich eine kleine Führung aufbauen können von circa 10 Punkten. Und die Mavericks haben es leider nicht geschafft, im Verlauf der Saison diese Führung wieder aufzuholen. Allerdings hatten sie ein paar Akteure, die eigentlich recht gute Leistung gezeigt haben. Zum Beispiel der Andrew Jordan, der ein starkes Double-Double mit 14 Punkten und 15 Rebounds auflegen konnte, bei 5 von 5 Treffern aus dem Feld. Allerdings auch 5 Turnovern, muss man sagen. Harrison Barnes hat mal wieder ein paar Punkte einstreuen können mit 15 Punkten. Dazu 4 Rebounds mit 6 aus 15 aus dem Feld. Also die Effizienz war nicht ganz optimal. Luka Doncic, der natürlich im Fokus war gestern im Duell gegen seinen Rookie of the Year Kontrahenten, der Andre Ayton, konnte 6 seiner 12 Würfe verwandeln für 13 Punkte. Dazu 6 Assists und 5 Rebounds. Allerdings auch 4 Turnover. Und ja, auf der anderen Seite bei den Phoenix Suns war TJ Warren vermutlich der Mann des Abends, konnte 30 Punkte auflegen, 3 Rebounds, 3 Assists, dazu 11 aus 17 aus dem Feld, also sehr starke Quoten, 3 seiner 4 Dreier getroffen, denn scheint er die Saison generell definitiv in sein Repertoire aufgenommen zu haben, also zeigt sich da stark verbessert von hinter der Dreierlinie und dazu auch noch 5 seiner 6 Freiwürfe getroffen und einfach insgesamt ein sehr starkes Spiel. Dann haben wir noch Trevor Ariza, der auch 13 Punkte und 8 Rebounds auflegen konnte. Dazu sogar noch 5 Assists und 4 Steals bei 4 aus 7 aus dem Feld. DeAndre Ayton, der Star-Rookie, hatte ein etwas ruhigeres Spiel, konnte lediglich 7 Punkte erzielen, auch nur 5 Rebounds abgreifen in 26 Minuten und hat auch nur 3 seiner 13 Würfe aus dem Feld getroffen. Dazu einen von 2 Freiwürfen. Und Jamal Crawford hat sich auch noch beim Scoring hervorgetan. Mal wieder eine etwas stärkere Performance. Hat immerhin 17 Punkte gemacht und 5 Assists aufgelegt bei 6 aus 14 aus dem Feld. Und ja, die Mavs bitter natürlich, dass sie hier das Spiel verloren haben, aber man muss insgesamt sagen, die letzten Spiele sahen sie dann doch ziemlich gut aus eigentlich in der Summe. Haben immerhin 12 der letzten 16 Spiele gewonnen. Und ja, in dem Spiel wahrscheinlich eine der interessantesten Storylines war eben das Duell Doncic gegen die Andre Ayton. Man kann vermutlich sagen, dass die Runde an Doncic ging, einfach weil Ayton nicht besonders gut gespielt hat. Und ich finde auch generell den Zweikampf so ein bisschen zwischen den beiden Rookie of the Year ziemlich interessant. Momentan legt Doncic eben 18 Punkte über die Saison auf, dazu 4,4 Assists, ist vor allem sehr stark von hinter der Dreierlinie, also trifft 37% seiner 6 Versuche pro Spiel, hat allerdings noch ein paar zu viele Turnover drin, deswegen ist seine Effizienz insgesamt noch nicht so ganz beeindruckend, aber er zeigt eben schon sehr tolle Ansätze, hat ein gutes Playmaking und hat vor allem auch eine Stärke, die alle Superstars in der Liga haben. Und zwar ist er in der Lage, für sich selber Würfe zu kreieren. Also nur wenige seiner Würfe sind assisted, zum Beispiel nur 25% seiner Zweier. Das heißt, 75% seiner Zweipunktwürfe kreiert er quasi für sich selbst. Und auch bei den Dreiern sieht es ziemlich gut aus. Und ja, bei Ayton ist es so ein bisschen anders. Also legt auch 16 Punkte über die Saison auf, dazu 10 Rebounds, 2,5 Offensiv-Rebounds. Das ist schon mal recht gut. Allerdings sind bei ihm halt als Big Man auch ein bisschen traditionell behaftet, 75% seiner Würfe assisted, also er ist noch ein bisschen mehr auf seine Mitspieler angewiesen. Und was mir bei ihm auch gut gefällt, ist, dass er in den ersten Spielen noch relativ wenig Blocks geholt hat, aber da jetzt noch ein bisschen mehr Einsatz zeigt, weil er eigentlich ja optimale körperliche Voraussetzungen hat und deswegen in den letzten Spielen jetzt auch deutlich mehr Blocks im Schnitt geholt hat.
Lass uns einmal gerade bei DeAndre Ayton und Doncic bleiben. Es wurde ja schon durchaus gelästert, dass die Phoenix Suns DeAndre Ayton geholt haben mit dem ersten Draftpick und nicht Luka Doncic, der bislang wirklich eine tolle Saison spielt. Kann man die beiden überhaupt vergleichen? Ich meine, Doncic hat ja in Europa schon in den höchsten Ligen gespielt und auch dort wirklich viel unter Druck gestanden und DeAndre Ayton kam vom College.
Ja, ist natürlich extrem schwierig, die beiden zu vergleichen. Also ich fand, es war im Vorfeld eigentlich schon ein bisschen abzusehen, dass Doncic auf jeden Fall schon mehr NBA-ready ist, in Anführungszeichen, einfach weil er schon Erfahrung auf einem sehr hohen Niveau sammeln konnte. Und eben, das zeigt er jetzt auch, dass er quasi weniger Probleme hat, sein Spiel direkt in der NBA umzusetzen. Aber wir reden hier von zwei 19-Jährigen, die sowieso noch jede Menge Entwicklungsspielraum haben. Und deswegen finde ich es ziemlich schwer, jetzt schon irgendwelche finalen Aussagen zu treffen, wo ihre Entwicklung hingeht, weil einfach beide jetzt gute Ansätze gezeigt haben, Doncic schon ein bisschen mehr überzeugen konnte. Aber in 4-5 Jahren könnte ihre Entwicklung so weit vorangeschritten sein, dass da auch möglicherweise Ayton der bessere Spieler ist. Insofern muss man da mal noch abwarten, wie die Picks dann in ein paar Jahren aussehen.
Die Phoenix Suns haben jetzt gegen die Dallas Mavericks mit 99-89 gewonnen. Gerade noch ein Wort zu Dirk Nowitzki. Du hast gesagt, sechs Minuten hat er gespielt. Ein Signature-Wurf hat er dann zwischendurch abgelegt. Passt er jetzt noch in die Rotation rein? Weil die Mavericks haben ohne ihn sehr gut gespielt jetzt die ersten 25 Spiele. Oder muss man für ihn dann den Platz finden?
Ja, also die Mavericks haben bisher auch eine gewisse Tiefe aufzeigen können, weil sie einfach von der Bank wahnsinnig gute Spieler reinbringen, beziehungsweise halt sehr solide Rollenspieler, die einfach genau ihre Rolle kennen. Aber ich denke, sie werden da immer in der Lage sein, ein paar Minuten für ihn zu sammeln. Also jemand wie Dwight Powell oder auch Maxi Kleber sind Leute, die müssen jetzt keine 20 Minuten pro Spiel sehen. Da kann man überall so 2-3 Minuten wegnehmen. Und ich denke, Nowitzki wird jetzt nicht mehr irgendwie 20 Minuten pro Spiel oder mehr aufs Parkett liefern, aber so ein paar Minuten pro Spiel sind für ihn auf jeden Fall immer drin. Und eben, ich denke, auch wenn er dann wieder ein bisschen den Rost abgelegt hat, dann hat er auch als Scorer von der Bank auf jeden Fall noch seinen Wert.
Die Phoenix Suns gewinnen ihr fünftes Spiel in dieser Saison gegen die Dallas Mavericks, aber die große Nachricht ist, dass Dirk Nowitzki wieder zurück ist. Die Orlando Magic haben in einem Duell der weiter hinten behafteten Teams gegen die Chicago Bulls mit 97-91 gewonnen. Die Chicago Bulls, bei denen im Moment gar nichts gut aussieht, hatten in Zach LaVine ihren besten Scorer mit 23 Punkten, 18 Punkte von Justin Holiday und 15 von Bobby Portis. Bei den Orlando Magic konnte natürlich mal wieder Nikola Vucevic überzeugen mit 26 Punkten und 10 Rebounds, 11 von 21 aus dem Feld. Dazu hat er noch auch drei von seinen 6 Dreipunktversuchen dann getroffen, also insgesamt eine sehr gute Allround-Leistung von Vucevic. Dazu gab es 15 Punkte von DJ Augustin, 10 Punkte jeweils von Evan Fournier und Jonathan Isaac. Zwei Spieler haben wir noch. Die LA Clippers, die hatten bislang überzeugt in dieser Saison, waren zwischendurch sogar mal an Platz 1 in der Western Conference, haben aber letzte Nacht gegen die San Antonio Spurs eine üble Pleite bezogen. Die Spurs, die suchten noch nach ihrer Form in den letzten Wochen, haben jetzt aber ein paar Siege zusammengekratzt und mit 125-87 mal ein richtiges Statement gesetzt und LaMarcus Aldridge war quasi unstoppable.
Ja, also die Spurs haben da gestern an den Clippers übel mitgespielt und ja, haben auch gute Scoring-Performances von ihren verlässlichen Spielern bekommen, eben allen voran LaMarcus Aldridge, 27 Punkte bei 12 aus 14 Treffern aus dem Feld, also eine hervorragend effiziente Leistung von ihm. Rudy Gay ebenfalls mit 20 plus Punkten, nämlich 21 Stück. Dazu 6 Rebounds, 3 Assists und 2 Steals aufgelegt. Bei 8 von 10 aus dem Feld, also ebenfalls sehr effizient. DeMar DeRozan hat nur 14 Punkte gemacht, die aber auch immerhin bei effizienten 6 aus 14. Allerdings konnte er dazu noch 4 Rebounds, 7 Assists und 1 Steal beitragen. Und ansonsten gab es auch noch mehrere Spieler, die knapp zweistellig gepunktet haben, wie zum Beispiel Derek White, 11 Punkte, Bryn Forbes, 10, Patty Mills, ebenfalls 11 und Marco Bellinelli auch nochmal mit 14 Punkten bei 5 aus 9 aus dem Feld. Und ja, die Spurs haben einfach ihre Würfe gut getroffen, haben sich ihre Würfe gut rausgespielt und konnten so direkt von Anfang an im Prinzip sich schon eine kleine Führung erspielen. In der zweiten Halbzeit haben sie dann aber diese gewaltige Führung aufbauen können, haben die Clippers im Prinzip nach Belieben dominiert und konnten deswegen jetzt eben ihren Sieg einfahren, der ihren Rekord auf 15-14 aufbaut. Also sind sie mittlerweile sogar über 500. Und bei den Clippers, ja, da lief es nicht ganz so gut. Es gab immerhin auch mal 4 Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Darunter Avery Bradley mit 15 Punkten, 3 Rebounds und 3 Assists bei 5 aus 9 aus dem Feld. Tobias Harris war auch okay mit 17 Punkten, 5 Rebounds und 2 Assists, 5 aus 14. Der Rookie Shai Gilgeous-Alexander hatte eine starke Leistung, konnte immerhin auch 13 Punkte auflegen, bei 2 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal und dazu 6 aus 8 aus dem Feld, also war noch am effizientesten von denen. Und Danilo Gallinari, wo natürlich auch einer ihrer besseren Scorer ist, hatte ebenfalls 15 Punkte, 3 Rebounds und 4 Assists bei 3 aus 7 aus dem Feld. Und ja, die Spurs haben es geschafft, sind über 500 momentan, was allerdings im Westen nicht mal für die Playoff-Plätze reicht. Und ja, haben auch in dem Spiel eben eher über ihre Offense sich diese riesige Führung herausspielen können. Ich muss sagen, über die Saison gesehen ist es generell eine ihrer Stärken. Also ihre Offense ist eigentlich relativ gut, obwohl sie viel über den Midranger kommen, gar nicht so sehr den Dreier suchen. Dann haben sie in dem Spiel zwar auch nicht in so hohem Volumen genommen, aber immerhin die Dreier, die sie genommen haben, gut getroffen. Und die Defense war in dem Spiel glücklicherweise kein Problem. Aber über die Saison ist es wahrscheinlich ihre größte Baustelle. Da sind sie momentan eines der schlechtesten Teams der Liga, weil sie einfach nicht mehr das Personal vergangener Tage haben. Und auf der anderen Seite, die Clippers sind jetzt ein bisschen eingebrochen, sind nach wie vor solide, also stehen momentan noch bei 17-11, was relativ gut ist, aber sind jetzt im Januar nur bei 3-5. Man muss mal noch ein bisschen schauen, wo sie sich über den Verlauf der Saison jetzt einpendeln.
Eine Frage noch zu den San Antonio Spurs. Greg Popovich wurde in dieser Saison bislang vorgeworfen, dass er eventuell etwas altmodisch reagiert hat und nicht sich an die neuen Begebenheiten in der NBA angepasst hat. Er selber hat auch gesagt, Mensch, an diesem neuen Basketball gibt es keinen Zauber mehr. Ich finde da nichts Schönes mehr dran. Haben sich die Spurs da so ein bisschen angepasst oder ist das wirklich Routine beziehungsweise die individuelle Klasse der einzelnen Spieler, die für diese Siege jetzt gesorgt haben?
Also so wirklich angepasst haben sie sich eigentlich nicht. Sie spielen immer noch ihren systemischen Basketball, der eben auf ein gewisses Ballmovement ausgelegt ist und versucht, ihre Spieler, die halt nun mal auch am liebsten aus der Midrange abdrücken, zu akzentuieren. Also würde ich sagen, schon ein bisschen Zusammenspiel von dem System, was sie etabliert haben und der individuellen Klasse. Aber es ist halt schon auffällig, dass sie eben sehr, sehr viele Zweier nehmen und auch lange Zweier, die eben als ineffizientester Wurf gelten so und vergleichsweise zu anderen Teams echt sehr wenig zum Korb ziehen, wenige Abschlüsse am Korb suchen und eben auch den Dreier nicht in so einer hohen Frequenz suchen. Also ja, momentan fahren sie damit noch ganz gut, also sind ein überdurchschnittliches Offensivteam. Aber es ist natürlich schwierig, den Gegner zu schlagen, wenn man selber immer nur auf den ineffizientesten Wurf im Basketball setzt und der Gegner eben viel zum Korb geht, viele Dreier nimmt, was jetzt immer mehr Teams machen, was man auch eben so ein bisschen als diesen Trend bezeichnen kann. Und dann müssen wir mal schauen, ob sie es eben über den Verlauf der Saison schaffen, mit diesen ineffizienteren Würfen trotzdem eine bessere Offense zu stellen, beziehungsweise eben weiterhin ihre Spiele zu gewinnen.
Ja, also die San Antonio Spurs für den starken Sieg hat letzte Nacht gereicht gegen die LA Clippers. Mal schauen, wie es dann in der Saison weitergeht. Einen Sieg haben wir noch, beziehungsweise ein Spiel haben wir noch. Das ist der Houston Rockets gegen die LA Lakers. 126-111 hieß es am Ende für die Houston Rockets, die ja auch so große Probleme bislang in dieser Saison haben. Und James Harden mit 50 Punkten und für die LA Lakers etwas zu viel an der Linie.
Ja, also James Harden eben 50 Punkte ihn eingeschenkt, dazu 19 Mal in der Linie gewesen, davon 18 Würfe getroffen, also hat mal wieder seine Stärke, Freiwürfe zu ziehen, voll ausspielen können, aber war auch sonst sehr stark, also hat 14 seiner 26 Würfe getroffen, immerhin 4 seiner 12 Dreier, ist jetzt nicht überragend, allerdings muss man auch betrachten, welche Schwierigkeit von Dreiern er nimmt mich fast ausschließlich Dreier aus dem Dribbling, immer eng verteidigt, insofern auch da keine schlechte Leistung und ja, dazu noch 10 Rebounds, 11 Assists, ein Triple-Double, wie man so schön sagt, hat er auf jeden Fall die Hauptverantwortung getragen für diesen Sieg. Dazu kam Chris Paul, der leider nur 3 seiner 10 Würfe getroffen hat, aber auch dank Freiwürfe eben insgesamt 14 Punkte beisteuern konnte. Dazu noch 9 Assists und 3 Steals. Clint Capella mal wieder mit einem etwas stärkeren Double-Double, 16 Punkte und 14 Rebounds bei 7 aus 13 aus dem Feld. Und Eric Gordon konnte außerdem noch 13 Punkte einstreuen, 6 aus 11 Treffer aus dem Feld. Und Daniel House ebenfalls zweistellig unterwegs gewesen, mit 15 Punkten und 5 von 8 aus dem Feld. Auf der anderen Seite LeBron James, mal wieder der Topscorer und beste Spieler seines Teams, hatte immerhin 29 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals bei 12 aus 18 aus dem Feld, also hat ebenfalls eigentlich eine starke Leistung gezeigt, wenn auch nicht in 50-Punkte-Sphären. Kyle Kuzma ebenfalls mit 24 Punkten, leider nur 8 von 17 Würfen aus dem Feld, ist nicht optimal, aber noch okay. 3 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals, dazu sogar noch einen Block. Außerdem war Josh Hart von der Bank mal wieder recht stark. mit 28 Punkten, mit 15 Punkten in 28 Minuten und 6 von 8 aus dem Feld, also sehr gute Effizienz. 2 seiner 3 Dreier getroffen. Und auch Lance Stevenson hatte eins seiner besseren Spiele mit 17 Punkten. Dabei 7 aus 12 Treffer aus dem Feld erzielt. Und ja, warum die Rockets so hoch gewonnen haben, beziehungsweise mit 15 Punkten Unterschied, lag unter anderem daran, dass sie ihren Dreier sehr gut getroffen haben. Sie haben eben 34 Dreier genommen, also sogar ein bisschen weniger als sie im Schnitt nehmen, aber trotzdem noch mehr als die meisten Teams und haben davon starke 15 getroffen. Und auch wenn LeBron eben eigentlich wieder recht nah an seinen Averages über die Saison war, also er macht normalerweise 28 Punkte, 8 und 7, hat es eben in dem Spiel nicht gereicht, weil einfach James Harden wieder ein absolutes Topspiel hatte. Ich muss sagen, James Harden spielt insgesamt eine tolle Saison, also legt über die Saison 30 Punkte auf und 8 Assists. Hat dazu relativ viele Steals, immerhin 2 pro Spiel, obwohl er nicht so gut verteidigt. Also er gambelt sehr viel auf die Steals, anstatt teilweise saubere Defense zu spielen. Und ja, auch seine Effizienz ist nicht ganz auf dem Niveau, auf dem wir sie kennen. Er hat sehr viele Turnover. Allerdings ist er bisher in der Offense der Rockets auch relativ allein gelassen worden. Also er muss sich nahezu alle Würfe selbst kreieren, noch deutlich mehr als die meisten Superstars. Und er nimmt diese Saison auch wahnsinnig viele Dreier aus dem Pull-Up. Also er nimmt 10 Pull-Up-Dreier pro Spiel. Nur 0,7 seiner Würfe kommen aus dem Catch-and-Shoot. Insofern ist es sogar noch recht beeindruckend, dass er immerhin 37% seiner Würfe trifft. Und ja, wenn die Rockets wieder ein bisschen besser sind, könnte man ihn vielleicht sogar in die erweiterte MVP-Konversation schmeißen. Dort, wo sich momentan wahrscheinlich auch schon LeBron James befindet. Bei dem merkt man, dass er diese Saison eben ein bisschen weniger Verantwortung in der Offense trägt, also seine Assist-Percentage ist runtergegangen. Er macht auch ein bisschen weniger Turnover. Allerdings nimmt er ähnlich viele Abschlüsse wie in den letzten Jahren. Trifft auch seinen Dreier bei 6 Versuchen und 37% recht ordentlich. Ich muss sagen, James hat sich jetzt auch über die letzten Jahre immer weiter gesteigert, darin den Dreier zu nehmen. Also er nimmt diese Saison auch 4 Pull-Up-Würfe, die meisten seiner Karriere bisher. Von denen trifft er starke 41% und eher die Catch-and-Shoot-Dreier, von denen er nur 2 pro Spiel nimmt. Sind die er nicht so gut trifft, also bisher nur 28%, was ganz interessant ist, weil normalerweise ist es eher andersherum, weil der Catch-and-Shoot-Dreier als der einfachere Wurf gilt, aber bei James scheint es eben so zu sein, dass er ja noch besser ist, wenn er seine Würfe sich selber rauspicken kann und eben ganz oft nimmt er dann diesen Step-Back-Dreier von der linken Seite. Nur ja, gestern Abend hat es nicht gereicht. Die Lakers-Defense, muss man sagen, kommt insgesamt ins Rollen, also sind nicht so gut gestartet, mittlerweile in der Top 10 angesiedelt, allerdings konnte auch die James Harden gestern nichts entgegensetzen. Die Lakers haben wieder versucht, ihre hohe Pace zu laufen, also versuchen immer, Spiel schnell zu machen, zu pushen und vor allem auch oft am Korb abzuschließen. Und die Rockets haben eigentlich über die Saison gesehen eher eine miese Defense, sind auch momentan so ein bisschen am Gucken, ob sie dann nicht ihr Konzept umstellen, weil sie viel switchen und das zur Folge hat, dass Clint Capella sich sehr viel am Perimeter wiederfindet. Und wenn der Gegner dann ihn schlägt und vorbeikommt, eben dahinter nicht mehr viel Rim Protecten kommt, beziehungsweise auch seine Rebound-Fähigkeiten er am Perimeter natürlich nicht ausspielen kann, deswegen die Rockets diese Saison auch noch nicht so gut im Rebounding waren. Aber ja, gestern Nacht hat es gereicht, um die Lakers zu schlagen. Jetzt stehen sie immerhin mal bei 13-14 und wir dürfen weiter gespannt sein, ob sie ihren Angriff auf die Playoffs noch starten können.
Eine Frage muss noch erlaubt sein zu James Harden. Letzte Nacht haben sich wieder die LA Lakers darüber beschwert, dass James Harden viel zu viele Foulpfiffe bekommt und dass er sehr leicht diese Foulpfiffe bekommt. Das ist ja ein Thema, worüber wir bzw. die NBA schon seit Jahren redet. Warum haben die Lakers letzte Nacht da wieder ein Fass aufgemacht?
Ja, also ich vermute mal eben, am meisten stört es wahrscheinlich einen immer, wenn es dann gegen einen selber geht. Und man muss sagen, James Harden, ja, ist wirklich ein Phänomen, weil die Schiris sind schon wahnsinnig sensibilisiert auf sein Spiel. Machen, finde ich, auch schon viele Sachen besser als früher, aber er ist einfach ein absoluter Meister darin, wenn es darum geht, eben solche Fouls einzufädeln, den Kontakt zu suchen und es auch so ein bisschen halt so zu verkaufen, dass du als Schiri fast den Pfiff geben musst. Insofern, ja, kann man da auch ein bisschen die Defensiven der jeweiligen Teams in die Kritik nehmen, weil die es teilweise auch noch nicht so wirklich herausgefunden haben, wie man es eben schafft. Ich erinnere mich daran, dass die Spurs mal ganz gut gemacht haben. Vor 2 Jahren in Playoffs dürfte es gewesen sein. Die haben da immer bestimmte Bewegungen gehabt, beziehungsweise immer ihre Hände gezeigt und sowas und haben es geschafft, ihm da relativ wenig Foulpfiffe zu geben. Die Warriors bisher auch relativ gut gewesen in der Hinsicht. Aber manche Teams tun sich da nach wie vor schwer mit, ihm da wirklich diese Fouls zu verwehren. Und eben dann kann er halt unaufhaltsam sein und so oft an die Linie kommen, wie er nur möchte.
Ja. James Harden auf jeden Fall mit einer fantastischen Nacht mit 50 Punkten gegen die LA Lakers. Die Houston Rockets, so langsam kommen sie wieder in Fahrt. 4 Spiele gab es in der NBA letzte Nacht, ganz viele Geschichten drumherum. Das war Tom Schneider von den GoToGuys.de, der mit mir diese Spiele durchgegangen ist. Danke, Tom.
Danke.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.